Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 13. April 2025, gleich dem 24. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Wir greifen heute wieder das Thema Matal auf. Matal sind kurze Geschichten, lehrreiche Parabeln und Sprichwörter über alltägliche Erfahrungen. Ihr Inhalt hat Allgemeingültigkeit, wodurch sie schnell unter der Bevölkerung verbreitet werden. Es ist typisch für sie, weit verbreitet zu sein, und alle benutzen diese Matal in der gleichen Weise und ändern nichts an den Wörtern und dem Aufbau. Literaturforscher sagen, dass ein Satz oder ein Reim erst dann zu einem Matal wird, wenn er vom Volk verwendet wird. Sie sagen, es sind die Bürger, die ein Matal berühmt machen und dafür sorgen, dass ein bekannter Satz, eine tiefe Weisheit oder ein schönes Gedicht in aller Mund ist. Genauer gesagt wird ein Wort mit einer bestimmten Botschaft dann als Matal geschätzt, wenn es unter der Bevölkerung laufend wiederholt wird. Ein Matal enthält etwas Lehrreiches. Gerade deshalb wird ein Matal gern als Beweis zur Bestätigung oder Verwerfung einer Handlung herangezogen. Wegen dieser Eigenschaft des Matals sind Literaturforscher der Ansicht, dass es ein moralisches Gleichgewicht in der Gesellschaft erzeugt. Ein Matal lädt in netter, einfacher Sprache und durch freundliche Mahnung die Menschen dazu ein, sich gute Sitten anzueignen. Matal gefallen eigentlich jedem. Die Fülle der Matal in der persischen Sprache deutet auf die vielen moralischen Weisheiten in der Kultur der Iraner hin. Aus diesem Schatz an Weisheiten ist die Vielfalt von Werken über Lehre, Moral, Mystik und Literatur hervorgegangen. Wir bringen nun ein solches Matal. Aus ihm ging die sprichwörtliche Redewendung شریک دزد و رفیق قافله حفوا. Früher brachten die Händler ihre Waren auf Pferden und Kamelen von einer Stadt zur anderen. Doch unterwegs lauerten ihnen oft Räuber auf. Diese verübten meistens nachts ihre Angriffe. Händler reisten daher niemals alleine, damit die Wahrscheinlichkeit eines Raubüberfalls abnimmt. Eines Tages hatte sich wieder eine Karawane auf den Weg in eine andere Stadt gemacht. Sie setzte sich aus mehreren Kaufleuten zusammen und jeder von diesen führte viel Ware mit. Die Karawane war schon 2 Tage unterwegs, als sie sich einer kurvenreichen Stelle näherte, an der ihnen möglicherweise Räuber auflauerten. Es begann schon dunkel zu werden und der Karawanenführer schlug vor, die Karawane sollte vor der kurvenreichen Wegstrecke Halt machen und sie erst am nächsten Tag passieren. Tagsüber war die Wahrscheinlichkeit eines Raubüberfalls geringer. Die Reisenden luden ihre Waren von den Pferden und Kamelen ab. Der Karawanenführer sagte zu den Handelsleuten, »Versteckt lieber eure teure Ware zwischen den Felsen und in einiger Entfernung von eurer Schlafstätte, damit die Diebe sie bei einem Überfall nicht finden.« In den Augen der Händler war das ein guter Vorschlag und so versteckten sie alle teuren Güter zwischen den umliegenden Felsengesteinen. Aber unter den Händlern gab es einen, der völlig unbesorgt über einen Raubüberfall schien, obwohl er viel Ware bei sich hatte. Er half den anderen Händlern sogar beim Verstecken der Ware in einem größeren Abstand zu ihrer Feuerstelle, aber seine eigene Ware versteckte er nicht unweit von sich selber. Nach dem Abendessen legten sich die Händler schlafen, aber sie waren alle besorgt. Da sagte der eine, der allen beim Verstecken der teuren Waren geholfen hatte, »Ihr solltet versuchen, euch auszuruhen. Ich kann 2 Stunden Wache halten und werde dann einen von euch wecken, damit er mich ablöst.«
Die anderen begrüßten den Vorschlag und waren dankbar, dass es unter ihnen einen so selbstlosen Mann gibt. Der Händler wartete, bis alle tief eingeschlafen waren. Dann entfernte er sich auf leisen Sohlen in Richtung der kurvenreichen Wegstrecke. Dort angelangt erblickte er einige dunkle Gestalten. Denen rief er zu, »He, wenn ihr Diebe seid, dann hört mir gut zu. Ich bin alleine und unbewaffnet. Lasst mich zu eurem Chef. Ich möchte ihm ein Geheimnis anvertrauen.« Da stürzten sich plötzlich mehrere Diebe auf ihn. Sie brachten ihn gefesselt vor den Räuberhauptmann. Der Mann erzählte von der Karawane und sagte, »Wenn ihr mir versprecht, dass ich meine Sachen behalten kann und ihr mir meinen Teil eurer Beute abgebt, werde ich euch ein Geheimnis verraten.« Der Räuberchef sagte, »Du hast mein Ehrenwort.« Da erzählte der Händler alles, wie viel Kaufleute zur Karawane gehören und wo sie genau ihren teuren Gütern versteckt haben. Er wurde freigelassen und kehrte rasch zur Karawane zurück. Es waren 2 Stunden vergangen, also weckte er einen anderen Reisenden und sagte, »Ich stehe mehr als 2 Stunden Wache. Bitte löse mich ab, damit ich mich etwas schlafen legen kann. Nach 2 Stunden kannst du einem anderen Bescheid sagen, damit er Acht gibt.« Dann legte er sich hin und stellte sich schlafend. Es war noch keine halbe Stunde vergangen, als die Räuber ihren Angriff auf die Karawane starteten. Der Wächter weckte lärmend die anderen in der Karawane. Derweil suchten die Diebe zwischen den Steinblöcken nach den wertvollen Gütern und sammelten sie alle ein. Aber die Sachen des Händlers, der ihnen die Verstecke verraten hatte, ließen sie liegen. Die Reisenden und Händler wehklagten bis zum Morgen über den Verlust ihrer Ware. Am Morgen, als die ausgeraubte Karawane weiterziehen wollte, trennten sich einige von ihr. Sie hatten all ihr Hab und Gut verloren und wollten heimkehren. Einige andere aber zogen es vor, in die nächste Stadt zu ziehen und sich dort bei Bekannten und Freunden Geld zu leihen. Allerdings wunderten sich alle, dass dem einen Händler nichts gestohlen worden war. Aber sie sagten, »Er ist ein opferbereiter guter Mann. Er hat allen geholfen, damit sie ihre Ware verstecken, und als Lohn für dieses gute Werk und dafür, dass er als erster Wache gehalten hat, ist ihm nichts gestohlen worden.« Der vermeintlich gute Mann aber bedankte sich und sagte, »Ich kann wirklich nicht mit ansehen, dass meine Reisegefährten so bekümmert sind. Es ist besser, wenn ich mich von euch trenne und den Rest des Weges alleine gehe.« Er band seine Waren auf dem Rücken von drei Tieren fest und zog davon. Am abgemachten Ort traf er sich mit den Räubern und erhielt, wie vereinbart, seinen Anteil von der Diebesbeute. Ein paar Tage später gelangte die ausgeraubte Karawane in die Stadt. Die Händler gingen auf der Suche nach Freunden und Bekannten, die ihnen Geld leihen könnten, zum Bazar. Sie wollten auch die wenigen billigen Waren, die ihnen noch verblieben waren, verkaufen. Da sah einer von ihnen den Händler. Zu seiner Verwunderung verkaufte er nicht nur seine eigene Ware, sondern bot auch Sachen feil, die den anderen gestohlen worden waren. Sofort versammelte der andere aus der Karawane einige seiner Freunde und Reisegefährten um sich und berichtete von allem. Sie gingen gemeinsam zum Kadi und verklagten den diebischen Händler. Der Richter ließ den Mann festnehmen. Als der Kadi den Händler vor sich sah, sagte er, »Aha, du bist also der Scharike Dostwa Rafire Rofele. Du bist der Komplize der Diebe und der Freund der Karawane. Du kannst etwas erleben.« Seitdem sagt man zu heuchlerischen Leuten, die aus Habgier zu allem Möglichen bereit sind und sogar für die Feinde Spionage betreiben, Komplize der Diebe und Freund der Karawane.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Andak Andak. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Der Name Imam Alis alaihis salam ist sehr eng mit dem Begriff der Gerechtigkeit verwoben und die Gerechtigkeit nimmt eine Schlüsselstellung in den islamischen Lehren ein. In dem Vers 90 der Sure 16 Nahl steht: Wahrlich, Allah gebietet, gerecht zu handeln, uneigennützig Gutes zu tun und freigebig gegenüber den Verwandten zu sein. Und er verbietet, was schändlich und abscheulich und gewalttätig ist. Er ermahnt euch, vielleicht werdet ihr die Ermahnung annehmen. Gerechtigkeit hat eine weitgehende Wirkung. Manchmal aber reicht sie nicht für die Beseitigung aller Probleme aus. Wir sehen, dass der Koran zunächst zur Gerechtigkeit anhält, aber danach auch die Empfehlung gibt, großzügig zu sein. Neben der Gerechtigkeit soll auch Nachsicht und Selbstverzicht geübt werden. Imam Ali alaihis salam sagt darüber: Gott gebietet Adl und Ihsan. Adl ist die Beachtung der Gerechtigkeit und Ihsan ist Großzügigkeit und Güte. Da fragte jemand den Imam, ob Gerechtigkeit höher stehe oder Großzügigkeit und Güte. Er antwortete: Gerechtigkeit sorgt dafür, dass jede Sache auf dem Platz zu stehen kommt, der ihr gehört, und ein Recht seinem Besitzer gegeben wird. Aber die Nachsicht und Großzügigkeit verrückt die Dinge aus ihrer eigentlichen Stellung. Die Gerechtigkeit regelt das Allgemeine und ist zugunsten aller, und die Großzügigkeit ist etwas Spezielles, nutzt einer bestimmten Gruppe. Die Gerechtigkeit steht also höher. Nach Jules Balloré, Weisheit 437. Imam Ali a.s. betrachtet die Herstellung von Gerechtigkeit als Grundfeste für eine Gesellschaft und deren Fortdauer. Das Unrecht ist für ihn ein Faktor für den Untergang von Regierungen. Aber die Durchführung der Gerechtigkeit im Sinne Gottes ist nicht ohne Glauben möglich. Normalerweise wird wegen Fehlen der guten Moral und Gottesfürchtigkeit der Boden für die Herrschaft der Ungerechten geschaffen. Daher müssen in der Gesellschaft laufend Menschen herangezogen werden, die nach Gerechtigkeit suchen und gottesfürchtig handeln, damit ihnen die Leitung der Gesellschaft übertraut werden kann. Erst dann lässt sich auch auf die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit hoffen. Imam Ali a.s. hat über seinen Gerechtigkeitssinn in der Freitagsansprache 224 gesagt: Bei Gott, ich würde lieber eine Nacht auf den Dornen der Sardanpflanze durchwachen oder als Gefesselter in Ketten hin- und hergezogen werden, als am Tage der Auferstehung Gott und seinem Gesandten als jemand zu begegnen, der irgendeinem Diener Gottes Unrecht getan hat oder als jemand, der etwas, was Allgemeineigentum ist, an sich gerissen hat. Diese Worte Imam Alis, a.s., sind keine bloße Behauptung. Sein ganzes Leben lang hat er die Treue zu diesem Grundsatz bewiesen. In der obigen Chutba lesen wir, was er weiter zu den Gläubigen sagte. Denn bei Gott, ich sah meinen Bruder Aqil, wie er in schwerster Armut geraten war, bis er mich um ganz wenig von eurem Weizen bat. Er kam immer wieder drängend zu mir und wiederholte diese Bitte wieder und wieder. Ich lieh ihm mein Ohr, und er nahm an, dass ich ihm meine Religion verkaufen und mich von ihm verleiten lassen würde, indem ich mich von meinem Wege trenne. So erhetzte ich ein Stück Eisen für ihn, dann brachte ich es nahe an seine Hand heran, damit er eine Lehre daraus ziehen möge, und er schrie wie ein Schwerkranker vor Schmerzen, während er sich fast an dem Brenneisen verbrannt hätte. Dann sagte ich: Stöhnst du wegen des Eisens, das ein Mensch aus Spaß zum Glühen gebracht hat, während du mich zum Feuer hinziehst, das Gott aus seinem Zorn heraus angezündet hat?
Imam Ali a.s. hat also das Prinzip der Gerechtigkeit auch gegenüber denen, die ihm verwandtschaftlich sehr nahe standen, nicht missachtet. Wenn der Mensch eine Stufe erreicht, auf der für ihn das Weltliche völlig wertlos geworden ist und er nur noch Gott zufriedenstellen will, wird er jede auch noch so geringe Tat unterlassen, die ungerecht wäre. Als ihn eine Person mit einem Geschenk bestechen wollte, hat der Imam es angewidert zurückgewiesen und gesagt: Bei Gott, selbst wenn mir 7 Reiche gegeben würden mit allem, was es unter den Himmelssphären gibt, dafür, dass ich Gott gegenüber ungehorsam werde, indem ich eine Ameise unrechtmäßig die Schale eines Gerstenkorns wegnehme, würde ich es nicht tun, denn wahrlich, eure Welt ist bei mir von geringerem Wert als ein Blatt im Munde einer Heuschrecke, an dem sie genagt. Was sind für Ali die Wohlgenüsse wert, die vergehen, und die Freunde, die nicht von Dauer sind? Wir nehmen Zuflucht zu Allah vor dem Schlummern der Weisheit sowie vor der Abscheulichkeit des Ausgleitens und ersuchen ihn um Beistand. Ali alayhi salam behielt als das Oberhaupt einer gerechten Regierung das Tun seiner Gouverneur im Auge. Sobald er sah, dass ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit stattfand, reagierte er gegenüber dem betreffenden Amtsträger. Dies veranschaulicht die Geschichte von Suda Hamdani, der Tochter des Amra Hamdani. Sie gehörte zum Stamm der Bani Hamdan, die im Süden der arabischen Halbinsel lebten. Suda Hamdani hatte die Soldaten Alis im Safin-Krieg mit ihren Kampfgedichten angespornt, und das hatte Muawiyah, der Gegner Imam Alis, mit großem Missbehagen gehört. Nachdem einige Zeit später Imam Ali den Märtyrertod fand, wurde der hartherzige Befehlshaber des Muawiyah, Busr ibn Atra, Befehlshaber von Hamdan. Er schreckte vor keinem Unrecht zurück. Suda Hamdani ritt nach Scham, damaliges Großsyrien, und beklagte sich bei Muawiyah. Dein Gouverneur unterdrückt mit deiner Unterstützung die Menschen und denkt, er dürfe auf ihr Leben und Eigentum übergreifen. Muawiyah erkannte Suda Hamdani und er drohte ihr, sie dem Gouverneur auszuliefern, damit er nach Belieben mit ihr verfahre. Suda schwieg kurz und dann begann sie ein Gedicht. O Gott, grüße den edlen Leib, den die Erde umschließt, während die Gerechtigkeit auch mit ihm unter die Erde ging und begraben wurde. Er stand im Bündnis mit dem Recht und nur die Erfüllung des Rechtes hat er anerkannt. Er war die Verkörperung von Recht und Glaube. Da fragte Muawiyah, von wem redest du? Suda antwortete, ich spreche von Ali alayhi salam. Als er ging, ging auch die Gerechtigkeit mit ihm. Muawiyah, der Verwalter Alis in Hamdan, hatte mir einige Kilogramm Weizen zu viel abgenommen. Ich ging nach Kufa. Als ich zum Befehlshaber der Gläubigen Ali alayhi salam kam, fragte er mich freundlich, möchtest du etwas? Da schilderte ich ihm, was passiert war, und ich sagte ihm, ein paar Kilo Weizen sind nicht wichtig, aber ich befürchte, dein Gouverneur wird sich zu Überschreitungen und Bestechlichkeit hinreißen lassen und dem Ruf deiner Regierung schaden. Als Imam Ali alayhi salam dies hörte, weinte er und sagte, O Gott, sei Zeuge, dass ich diese Leute nicht zum Unrecht am Volke aufgerufen haben. Dann nahm er ein Stück Leder und schrieb folgenden Vers aus der Sure 7, den Vers 85 darauf. Ein deutliches Zeichen ist nunmehr von eurem Herrn zu euch gekommen. Darum gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen ihre Dinge nicht und stiftet nicht nach ihrer Ordnung Unheil auf Erden. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Dann schrieb er an seinen Gouverneur in unserem Gebiet, überprüfe deine Verwaltungsangelegenheiten und schließe sie ab. Du bist deines Amtes enthoben und bald wird ein neuer Verwalter kommen und alles von dir übernehmen. Das Schreiben gab er mir mit. Sofort nach meiner Heimkehr wurde der Befehlshaber abgesetzt. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Qurbani mit dem Titel Ta Bikaran, auf Deutsch Bis Unendlichkeit.
شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را فردا دوباره آید از راه
Thank you. تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودم، گفتم کنار یاران، کنار یاران.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Hallo liebe Hörerfreunde, wir sind heute mit der zweiten Folge der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Wie Sie wissen, hat Ernährung einen großen Einfluss auf die körperliche und seelische Gesundheit eines Menschen. Heute befassen wir uns mit dem Thema Ernährung aus der Sicht des Islam. Bleiben Sie also dran. Die Weltgesundheitsbehörde WHO ist der Meinung, dass nicht nur körperliche Leiden und Behinderungen ein Maßstab für die Gesundheit sind, sondern auch seelische und soziale Entspannung sehr wichtig für einen gesunden Menschen sein kann. Mediziner und Forscher haben auf verschiedene Art und Weise die Rolle der Ernährung auf die Gesundheit untersucht. Früher war man der Meinung, dass Ernährung keinen Einfluss auf Krebserkrankungen habe, aber heute wurde bewiesen, dass die tägliche Nahrung eine sehr wichtige Rolle auf die Entstehung oder Vorbeugung dieser Krankheit haben kann. Da unser Körper vor allen Dingen Nahrungsmittel benötigt, kann gesagt werden, dass ein Drittel der Krebsfälle auf die Ernährung zurückzuführen sind. Die Ursache von Krebsleiden auf der ganzen Welt ist deshalb Experten zufolge auf Veränderungen bei den Essgewohnheiten, auf die Städteentwicklung sowie den vermehrten Genuss von Fertigkost zurückzuführen. Im Koran wurde betont, dass der Mensch das größte göttliche Wesen ist und sich von anderen Lebewesen unterscheidet. Der Vorteil eines Menschen ist, dass er seelische und spirituelle Besonderheiten besitzt. Der Heilige Koran und die Überlieferungen sprechen von einem Einfluss der Ernährung auf moralische und seelische Ebenen und auch auf die Zukunft. Sie weisen den Menschen an, außer auf körperliche Aspekte auch auf seine seelischen und spirituellen Besonderheiten zu achten. Laut Überlieferungen und Versen im Koran braucht die menschliche Seele sowie der Körper eine ausgeglichene Ernährung. Daher spricht Gott in seinem heiligen Buch von gesundem und gereinigtem Essen, damit auch die menschliche Seele gesund und rein bleibt. So sagt Gott in einem Vers der Sure Al-Abbas: Der Mensch soll auf seine Nahrung achten. Dieser Vers scheint auf den ersten Blick ein einfacher Satz zu sein, aber er beinhaltet wertvolle Punkte. Dr. Sayyid Reza Paknejad erwähnt in Bezug auf diesen kurzen Vers in seinem Buch »Die erste Universität und der letzte Prophet« etwa 20 gute und interessante Aspekte. Einige davon sind: Man wies den Menschen an, auf sein Essen bzw. seine Nahrung zu achten. Damit soll er aufmerksam gemacht werden, dass seine Nahrung rein, sauber, halal und auch essbar sein soll. Er soll nachdenken, ist das, was ich esse, für meinen Körper gesund oder nicht? Und welche Auswirkungen kann diese Nahrung auf mein Benehmen und meine Seele haben? Man soll aber auch auf die Hygiene der Nahrung achten. Und dieses genaue Hinschauen soll den Menschen dazu bewegen, dass er sich Gedanken macht, wie das alles eigentlich entstanden ist und welche Rolle das Schöpfungssystem hat. So kann er gleichzeitig sein Wissen erweitern. Forschungen und Untersuchungen haben gezeigt, dass verschiedene physiologische Strukturen des menschlichen Körpers unterschiedliche Nahrungsmittel benötigen. Nun machen wir sie auf die Verse 27 und 32 der Sure Al-Abbas aufmerksam. Darin weist Gott die Menschen an, nützliche und unterschiedliche Gaben zu sich zu nehmen. So heißt es zum Beispiel: Dann ließen wir darauf, auf der Erde, Getreide wachsen, sowie Weinstöcke und Gemüse und Olivenbäume und Dattelpalmen und dicht bewachsene Gärten und Obst und Futter als Verbrauchsgut für euch und eure Tiere.
In diesen Versen sind die gesunden Nahrungsmittel genannt worden, wie Getreidekörner, Obst und Gemüse sowie Oliven, die sehr vitaminreich sind und aus denen ein gutes Öl gewonnen wird. Auch die Weiden wurden erwähnt, auf denen man Tiere wie Schafe und Kühe weiden lässt, damit man später deren Halalfleisch verzehren kann. Interessant ist, dass vor 1400 Jahren schon der Heilige Koran die Menschen auf dieses Thema aufmerksam machte und heute Mediziner und Forscher sich ebenfalls damit beschäftigen. Immer öfter wird betont, wie wichtig die ganze Nahrungsgruppe für die körperliche Gesundheit ist. Im Heiligen Koran wurde 49 Mal von pflanzlichen Nahrungsmitteln gesprochen und 16 Mal von Fleischkost und Tierprodukten. So wurde im Koran die vegetarische Ernährung im Vergleich zu den anderen Nahrungsmitteln 3-mal so oft erwähnt. Und wenn wir die heutigen wissenschaftlichen Forschungen betrachten, so sieht man, dass auch Ärzte den Grund vieler Krankheiten mit zu hohem Verzehr von Fleisch und Fett angeben und den Menschen für dessen geringen Genuss von Gemüse und Obst tadeln. Imam Sadiq alaihi salam missbilligte auch, dass man zu viel Fleisch isst. Er sagte, esst in der Woche nur einmal Fleisch und achtet darauf, dass ihr nicht zu viel davon verzehrt. Die Ernährungswissenschaft sagt in diesem Zusammenhang, wird zu viel Fleisch konsumiert, so erhält der Körper auch zu viel Eiweiß und dies schadet dem Stoffwechsel. Der Körper produziert dann für seine Energiegewinnung Harnsäure und mehr Urin und somit müssen die Nieren auch mehr arbeiten. Die erhöhte Harnsäure kann jedoch auch zu Gicht führen. Sogar Prophet Muhammad salawatullah alaih wies schon darauf hin, verschiedene Nahrung zu sich zu nehmen und sagte in diesem Zusammenhang, ein gesunder Mensch soll bestimmte Diät meiden, aber nicht auf zahlreiche Nahrungsmittel verzichten. Im Islam wird in den Diskussionen um das Thema Ernährung die Frage Halal und Haram besonders behandelt. Diese Gottesreligion betont, dass man Halal-Nahrung konsumieren soll, denn dieses Essen ist eine reine Quelle und spendet uns die Energie, um auf den Weg Gottes zu gelangen. Haram-Gerichte und unreine Nahrung dagegen wirkt vernichtend und kann zu vielen moralischen, psychischen und sozialen Schäden führen. Imam Reza sprach, der Islam hat all das als Haram oder Makruh bezeichnet, was für die körperliche und seelische Gesundheit gefährlich ist, und all die Nahrungsmittel, die für einen Menschen nötig sind, sind Halal oder Mustahab. Es gibt auch solche, die für die menschliche Seele und den Körper weder nützlich noch schädlich sind. Sie werden als Mubah bezeichnet. Ein weiterer Punkt ist, dass in unterschiedlichen Zeiten verschiedene Religionen einen besonderen Essplan anboten, damit die Moral unter den Anhängern gestärkt werden konnte. Zum Beispiel verzichten Buddhisten bis zu 24 Stunden auf eine Nahrungsaufnahme, um die Konzentration zu steigern und sich innerlich zu reinigen. In manchen anderen Gottesreligionen musste man viele Abstinenzen erdulden, um die Seele und die Moral zu stärken. Der Islam ist aber gegen jede Übertreibung und befürwortet eine ausgewogene Ernährung. Im Islam werden die Menschen angewiesen, reine Speisen und Halalgerichte zu essen. Außerdem soll man auf zu üppige Nahrung verzichten. Denn wie schon erwähnt, haben unterschiedliche Nahrungsmittel verschiedene Auswirkungen auf die Moral und Seele des Menschen. Die Ernährungswissenschaft setzt sich nur mit dem Einfluss der Nahrungsmittel auf den Körper auseinander, betrachtet aber nicht deren Einfluss auf Körper und Seele. In den nächsten Folgen werden wir das Thema Einfluss der Halal- und Haram-Nahrungsmittel auf Körper und Seele behandeln und auch über Forschungen der modernen Wissenschaft sprechen. Das Thema Ernährung besitzt einen besonderen Stellenwert im Islam, daher sind die dazugehörigen Programme alle im Rahmen der menschlichen und sozialen Gesundheit. In der Hoffnung, dass die heutige Folge Ihnen gefallen hat, bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.